Liebe Geschwister, ich muss zwei Vorbemerkungen machen. Erstens möchte ich herzlich grüßen alle, die nicht persönlich hier sein können, sondern vom Lautsprecher aus über die Übertragungsanlage diesen Gottesdienst mitverfolgen. Mögen Sie einen fröhlichen, trotzdem genussvollen Gottesdienst erleben. Und zweitens möchte ich gerne die Übersetzerinnen grüßen. Ich war so leichtsinnig und habe die fertig aufgeschriebene Predigt über meinen Bruder dorthin gegeben, dass Sie leichter mitlesen können. Das hätte ich nicht machen sollen, weil eine Predigt ist erst fertig, wenn sie gehalten ist. Und vom Aufschreiben bis zum Halten ist eine ganze lange Zeit. Und da verändert sich manches. Und so hoffe ich, dass ihr in den Übersetzungskammern oder in der Übersetzungskammer mit Heiligem Geist erfüllt übersetzt, so dass es dem lieben Gott gefällt. Für diesen heutigen sechsten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest hören wir aus dem ersten Petrusbrief im Kapitel 2 die Verse 2 bis 10. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine baut euch auf zum geistlichen Haus, zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, Jesaja 28, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist. Und ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Petrus, Jesus hat ihn den Felsen genannt, auf ihm seine Gemeinde, seine Kirche gebaut werde, mit der Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und wir seien lebendige Steine. Es gibt ja Worte, die sind so wie Stein. Da kommt man nicht drum herum. Und wenn jemand einmal so ein Wort gesprochen hat oder gehört, das geht ins Herz, ich möchte mal fast sagen, bis zum großen Zeh. Und erfüllt das Leben so, dass man das nicht mehr vergessen kann. Man kann sich dran stoßen, man kann darüber stolpern, man kann sich darauf stellen, dran halten und aufrichten. Wer je im Treibsand gesteckt war, ich war das nie, aber ich habe gelesen und das muss scheußlich sein, wer je im Treibsand stak und einen Fels gefunden hat zum Draufstehen, tja, der weiß um Fels und Versinken, um Aufrichten oder Untergehen. Jesus nennt seine eigenen Worte solche fundamentalen Felsworte. auf die man sein Lebenshaus bauen kann, um im Unwetter zu bestehen. Was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles Übrige zufallen. Ich würde gerne ein Wort erfinden, das es noch nicht gibt und das aber wahrscheinlich dringend nötig ist. Und zwar, nach diesem Text hier müsste man eigentlich von einem Steinbruder oder einer Steinschwester sprechen. Nicht mit Stein oder mit Kollege, so habe ich es aufgeschrieben. Ein Steinbruder, eine Steinschwester, das heißt jemand, der felsenfest dasteht, zwar aus Fleisch und Blut, aber so, dass man sich an ihm halten kann oder an ihrem. Stellen wir uns einfach einmal vor, ich bin ein Stein, ein Lebendiger, aus Fleisch und Blut. Du bist so ein Stein, sie sind so ein Stein, fest und doch lebendig. Und nun kommt ein Bildwechsel. Wie kleine Babys sind wir in der Taufe zu einem neuen Leben gekommen. Zuallererst gibt es nichts als Schreien, Trinken, vielleicht Lächeln lernt man. Heute Morgen war Gott unheimlich freundlich zu mir. Ich habe ja das vorbereitet. Und dann am Frühstückstisch saß eine ehemalige Hebamme und hat genau gewusst, wie das mit Babys ist. Und die hat gewusst, dass man Babys nicht beibringen muss, wo sie Milch finden, sondern dass sie das ganz von selber wissen und begreifen. Also, aber Babys, zunächst einmal schreien die. Ich habe gelernt, die müssen auch das Lächeln erst lernen von der Mama oder vom Papa oder von sonst einem freundlichen Gesicht, der da in die Wiege reinschaut. Trinken, lächeln, zur Milch verarbeiten, die Milch verarbeiten und alles Unbrauchbare weggeben und dabei wachsen. Größer, fester, tragfähiger, beziehungsfähiger werden. Also, und dann beziehungsfähig und dann eben als lebendige Steine eingefügt in Gottes Bau. Die Männer oder Frauen, ich möchte fast sagen ein bisschen Schlingel, die diese Textauswahl gemacht haben, die haben ein Stück einfach weggelassen. Den Anfang von diesem zweiten Kapitel haben sie einfach geschnitten, obwohl das eigentlich dazugehört. Da steht nämlich, so legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug, Heuchelei, Neid, üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen Milch, nach der vernünftigen, lauteren Muttermilch. Also, wenn ein Mensch in der Taufe durch Christus angenommen, um in seinem Bau eingefügt zu werden, dann bringt er natürlich noch allerlei Unarten mit. Unpassendes. Und das verschwindet nicht einfach ganz von selbst, sondern muss abgelegt werden. Wie man einen Mantel oder einen Rucksack und vielleicht auch ein Schwert oder ein Gewehr ablegen muss. Petrus nennt einige Dinge beim Namen. Bosheit steckt natürlich in uns drin, von Anfang an und im Einzelnen auch besonders. Schlechtigkeit, Unrecht, im Griechischen lautmalend, Verzeihung, Kakia heißt es. Hinterlist, Betrug, Falschheit, Heuchelei, Neid, üble Nachrede, Tratsch. All das haftet uns auch als christlichen Babys an, auch nach der Taufe. Und trotzdem hat er, unser Herr, uns in Liebe angenommen und behält uns lieb. Wir dürfen seine Güte spüren, wie der verlumpte Sohn im Gleichnis, den der Vater mit allem Dreck und seinen zerrissenen Klamotten umarmt. Wow. Also, aber das ist ein ernstes Ding. Was wir da alles so mitbringen, ist ja auch gefährlich für die Gemeinschaft. die passen nicht zum geistlichen heiligen Bau. Und immer wieder erwischen sie mich, diese Unarten. Ablegen, sagt Petrus. Aber wie? Es stimmt schon, wenn die alten Verhaltensmuster in die Muttermilch geraten, dann wird sie sauer. Vielleicht kennt ihr es von euch selbst und von anderen. Menschen, bei denen man den Eindruck gewinnen kann, sie seien mit Sauermilch aufgewachsen. Manche ohne Milch, manche gar mit Essig oder mit gar keiner Flüssigkeit, trocken und selbst ums Überleben kämpfend. Und frommes Getue als Deckmantel für Egoismus missbrauchen können. Aber wie kann man das machen, diese alten Dinge abzulegen, wenn sie uns wieder erwischen? Es hat ja keinen Wert, dagegen anzukämpfen, gegen diese Bosheit, Hinterlist, Heuchelei, Neid, Tatsch. Weil dabei der Blick immer noch in die falsche Richtung geht. Leicht passiert es, dass wir an diesen Dingen mit unserem Blick festhalten. Vielleicht kennt jemand diese Story von Michel von Lönneberga, der seiner Schwester mit großer Hingabe und Inbrunst all die schlimmen Dinge erzählt, die man ja nicht sagen darf. Und der genau damit genau das Gegenteil von dem bewirkt, was er eigentlich sagen sollte. Nämlich, dass er sie wirklich ignoriert. Und dass man wirklich seinen Blick davon abwendet, zu dem anderen Guten hin. Darum übersetzt Dr. Menge genau, legt also alle Bosheit, Falschheit, Heuchelei, Neid und Verleumdungssucht ab und tragt wie neugeborene Kinder nach der geistigen, im Wort Gottes dargebotenen, lauteren Milch verlangen, damit sie durch sie zur Errettung heranwachsen. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Also es geht um eine ganz neue Blickrichtung, dass wir nicht auf das Böse sehen. Es ist ja komisch, wenn Menschen zusammenstehen, zunächst einmal ist es das ganz Normalste der Welt, dass man irgendwelche üblen Dinge vom Bundeskanzler oder vom Bischof oder von irgendjemand aufzählt, was der oder die Nachbarin oder der Nachbar, was die Schlimmes gemacht haben. Das geht so wie Öl von den Lippen. Aber sich hinzustellen und etwas Gutes von jemandem zu sagen, das fällt unheimlich viel schwerer. Aber unser Auto, unser Motorrad, unser Fahrrad, unser Skateboard oder Roller fahren genau dorthin, wo wir hinschauen. Wir hatten einen Motorradlehrer in der Gemeinde, der hat uns erzählt, das ist die wichtigste Botschaft für jeden Motorradfahrer, dass er dort hinschaut, wo er hinfahren will. Und wenn das schönste Mädchen auf der Seite steht, dort, wo er hinfahren will, dort muss er hinschauen. Sonst ist alles verkehrt. Sonst fährt er dorthin, wo es Unfälle gibt. Und da ist nun der Schlüssel. Nämlich, wir haben geschmeckt, haben wir, dass Gott freundlich ist. Einen freundlichen Gott. Ich weiß nicht, wo es das sonst auf der Welt gibt. Der lächelnde Buddha ist so abseitig. Aber viele wissen nur von einem strengen, heiligen, ehrfürchtig zu verehrenden Gott. Aber was uns Jesus gebracht hat, ist doch ein freundlicher Gott. Wenn wir das geschmeckt haben, dann ist es bei uns vielleicht anders als bei den Babys. Die Babys wissen, wo es die Milch gibt. Aber uns Menschen muss man, glaube ich, immer wieder daran erinnern, dass wir in allem und wirklich allem, was uns begegnet, an eigener Dummheit und fremder Bosheit oder umgekehrt, dass wir das alles mit Jesus teilen können. weil er uns auf jeden Fall gut ist. Leider kann kein Mensch so freundlich sein wie dieser Gott. Und in allem freundlichen Begegnen mit unseren Babys steckt immer auch ein Stück Egoismus. Drum ist es so ganz wichtig, dass wir über unsere eigenen Eltern mit ihren guten Seiten, aber auch mit ihren Mängeln weitergucken auf Gott. Es ist ja nicht so, dass Gott so ist wie wir, wie unsere Väter, sondern andersrum, dass wir als Väter und Mütter uns an Gott ein Beispiel nehmen und darin hineinwachsen. Dieser Gott schaut gütig, auch wenn unsere Untugenden und Fehler immer wieder zum Vorschein kommen. Mir scheint, er sagt uns dann, wenn wir zerknirscht und geknickt dastehen und merken, wir haben wieder Dummheiten gemacht, dass er uns dann so zuflüstert: Kümmere dich nicht darum. Steh auf, geh weiter. Ich hab dich immer noch lieb. Vielleicht kennen Sie diese Karte, die es so an vielen Ständen gibt: Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Ist ein guter Tipp, der, glaube ich, ganz in dieser biblischen Linie ist. Ich denke, Petrus meint mit dem Ablegen eben dieses, dass wir uns ganz bewusst diesem guten Wort Gottes zuwenden. Und mit Wort ist nicht bloß ein Reden gemeint, sondern all das, was Gott in meinem und im Leben der ganzen Welt bisher gemacht hat. Damals, früher, heute und was er auch in Zukunft tun wird. Es geht um die neue Blickrichtung, dass wir an seinem Platz brauchbar, nützlich und wichtig sind. Ein Platz in Gottes Tempel. Und so wachsen wir im Mauerverbund der Gemeinde Jesu, Steinschwestern, Steinbrüdern. Ich trage andere Steine tragen vielleicht schwer an mir. Und rechts und links sind andere Steine, an denen kann ich mich vielleicht reiben, solange der Mörtel der Liebe Gottes uns nicht gut verbunden hat. Und jeder Stein hat seinen Platz, ist eingebunden in den gesamten Bau. Unglaublich, wie Petrus mit diesen Bildern spielt. Ihr seid lebendige Steine, orientiert am lebendigen Stein Jesus. Er ist der Anstoß zum Umdenken, zum Umkehren, zum Hinwenden und Hinhorchen auf das, was Gott der Vater von mir erhofft und erbittet. Die Bibel weiß auch um den unsichtbaren Felsen, Christus, der mit Israel bereits durch die Wüste zog. Sie weiß auch um den Felsen, aus dem Mose Trinkwasser sprudeln ließ. Und ganze Wendung dieses Bildes vom Stein gibt es das, dass uns ein ärgerlicher Fels im Weg steht und dass wir den vielleicht annehmen als von Gott dahingestellt oder mindestens erlaubt dahinzustehen und dann mit heiligem Stab angeschlagen. Und Gott lässt frisches Wasser draus sprudeln. Verstehen Sie das Bild so? Allerdings muss ich gestehen, läuft mir es gruselig den Buckel rauf und runter, wenn ich da lese, dass Petrus vom Fels des Ärgernisses schreibt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben. Und dann schreibt Petrus, wozu sie auch bestimmt sind. Menschen zum Unglauben, zum Ärgernis bestimmt. Wahrscheinlich fallen euch unterschiedliche Namen und Gesichter ein im öffentlichen Leben oder ganz persönliche Widerlinge beiderlei Geschlechts zum Unglauben bestimmt. Ich möchte sagen, lieber Petrus, ich muss das so stehen lassen. Schließlich bist du ein Apostel und nicht bloß ein kleiner Pfarrer. Aber gell, ich muss niemand in diese Schublade stecken, auf der steht, zum Unglauben bestimmt. Wie sollte ich einem Menschen begegnen, den ich in diese Schublade gesteckt habe? Manchmal ist es schwer, im Geist nicht in diese Schublade zu packen. Aber Jesus hat das geschafft. Selbst der Pilatus, der Kaiphas und dieser Centurio und diese Soldaten, die ihm die Nägel in die Arme schlugen. Er hat es geschafft. Bitte, Herr, hilf mir, es auch so zu machen. Aber dann ist ja unglaublich, was der Petrus uns da zuschreibt. Wieder mit Dr. Menge. Ihr seid das auserwählte Volk. Seid ihr? Eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Ihr sollt die großen Taten Gottes verkündigen. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart, jetzt seid ihr Gottes eigenes Volk. Ihr, die ihr früher kein Erbarmen gefunden habt, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit. Menschen des Erbarmens, das hat die Welt gebraucht oder braucht sie noch. Eine Gemeinschaft des Erbarmens, weil ein Herr des Erbarmens über ihnen ist. Ganz anders als die Herren dieser Welt, die ihre Völker niederhalten. Er hat sich erniedrigt, hingegeben, um allen, auch den Centurio, den Putin und Erdogan und sogar mir, sein Erbarmen groß und herrlich zu machen. Am Anfang Freundlichkeit geschmeckt und am Schluss ein Gott des Erbarmens. Und wir sind eingeladen, da einzustimmen. Jesus, der du bist alleine Haupt und König der Gemeinde. Segne mich, dein armes Glied. Wollst mir neuen Einfluss geben deines Geistes, dir zu leben. Stärke mich durch deine Güte. Amen.